willkommen bei den Chronisten des Irrwins Folge 10. Mein Name ist Julian Marius Klutz und ich bin Journalist.
Mein Name ist Sascha Ernst Blöcker und ich bin nach wie vor eifriger Student und mittlerweile sonnensüchtiger Sommersonnenwendenanbeter. Gut, das mit der Sommersonnenwende stimmt nicht ganz, aber sonnensüchtig bin ich tatsächlich geworden. Wenn ich mache jetzt mein Studium hier auf dem Balkon und lasse mich während des Lernens bräunen. Ich schwitze immer ziemlich viel beim Lernen. Liegt aber nicht am Unterrichtsstoff, sondern einfach daran, dass es hier tatsächlich heiß ist.
Wusstest du eigentlich, dass man hat sich über dich beschwert? Ja.
Das will ich doch hoffen.
Ja, und zwar maximal. Und ich bin etwas beleidigt, weil für mich hat das bei mir das Jahre gedauert, dass sich Leute über mich beschweren. Bei dir reicht jetzt schon einige Monate in Twitter Spaces. Und ich kann sagen, man hat sich maximal über dich beschwert. Ja.
Diese Beschwerden haben sogar meine eigene Telegram-Gruppe erreicht. Dort wurde ich als narzisstisch
Ach
bezeichnet.
was. Nee, das.
Was hat man in den Twitter-Spaces
Also,
gesagt?
ich bin ja jemand, der Twitter Spaces hört und meistens dann auch spricht, aber es gibt auch so nette Leute, die auch die hören und an mir Dinge zutragen. Naja, und was ich sagen kann, du bist offensichtlich maximal radikal und sogar libertär. Ja, und was ich auch sagen darf, das haben Leute gesagt, was ist passiert in den 12 Jahren Bundeswehr, dass du so geworden bist?
Okay, ja, ich bin nicht leicht verdaulich, aber dafür immer ehrlich. Ich mag mich so, wie ich bin. Und da wir ja jetzt mittlerweile 10-folgiges Jubiläum feiern, scheinst du auch mit mir zurechtzukommen. Ich denke, das kann natürlich auch einfach berufliche Professionalität sein, aber ich rede mir gerne ein, dass wir gut
Ich denke,
zurechtkommen.
das ist auch so. Das ist auch der Fall. Keine Sorge, aber ich finde es immer so faszinierend. Das hat Henrik Broder mal gesagt, dass er irgendwie, keine Ahnung, schläft bis 10 Uhr ungefähr, so lang schlafe ich auch. Und um 7:30 Uhr haben bereits schon Leute Magengeschwüre gehabt, währenddessen er im Bett lag. Ja, also das ist schon so sehr, sehr auffallend. Und ich meine, du bist ja doch ein Neuling. Insofern, dass du diese Twitter-Space noch nicht so lange kennst, aber sei gewappnet, es wird noch besser und wird noch viel schöner.
Ach, lass sie machen, lass sie alle kommen. Ich degradiere sie am Fließband, gar kein Problem. Gut, wollen wir heute ein paar Themen besprechen? Das wollen wir natürlich, machen wir jedes Mal. Und das erste Thema ist gleich eins von dir ausgewählt und darauf freue ich mich sehr. Dann stell uns mal dein Thema bitte vor.
Genau, es geht um Claudia Pechstein. Und sie hat einen Konvent besucht für die CDU und hat da eine Rede gehalten von ungefähr 6 Minuten, abgelesen, aber immerhin. Und ja, sie hat 3 Punkte gehabt. Es ging um das Grundsatzprogramm der CDU, Impulse zu setzen. Das erste war Sport, weil sie ist ja Hochleistungssportlerin gewesen oder ist sie, glaube ich, sogar immer noch. 4-mal olympisches Gold, darf man dazu sagen. Also nichts etwas, was man so einfach mal so macht. Übrigens, mit 51 Jahren hat sie die deutsche Meisterschaft nochmal erreicht, wo sie
Das ist.
süffisant sagte, ja, ist schon sehr schön, aber in den Niederlanden wäre sie noch nicht mal in den Top 100 gekommen, aber das war am Rande. Die Rede war insofern interessant, weil, wie üblich, Medien sich darauf gestoßen hatten, weil sie hatte erstmal eine Uniform an, der Bundespolizei. Sie ist Bundespolizistin. Und hat das gewagt. Ja, ganz schlimm. Erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten, als man Frauen immer darin bestätigt hatte oder im Gegenteil kritisiert hatte. Was hat die jetzt für ein schlechtes Kleid an und so weiter. Gut, das aber nur am Rande. Ihre Rede war im Wesentlichen korrekt, harmlos, ja, klassisch konservativ. Ihr großer Punkt war ein Punkt, den, glaube ich, jeder unterschreiben sollte oder möchte, der noch alle Latten am Zaun hat. Als sie meinte, nun, es gibt ungefähr 300.000 Menschen in Deutschland, die ausreisepflichtig sind, im Wesentlichen, die haben keinen Status hier, sie sollten raus und das sind sie nicht gerecht. Ich würde sagen, das kann ich unterschreiben. Was die Medien daraus gemacht haben, kann man sich vorstellen. Ja, jetzt kommt dann wieder so eine Frau daher, sogar noch in der Uniform und Spiegel schreibt zum Beispiel, ist das noch konform mit dem Bundespolizeigesetz und so weiter. Man weiß es nicht, auf jeden Fall eine Lachnummer par excellence und vielleicht eine der wenigen kurzen Aufbrände der CDU, dass sie in Richtung ordentlichen Konservatismus geht. Wie meinst du das?
Zunächst mal muss ich sagen, natürlich wird sie verhasst. Sie ist Leistungssportlerin und alles, was mit Leistung zu tun hat, wird in der Politik nicht gerne gesehen, denn das ist konkurrenzfähig. Wobei ich jetzt, und das ist jetzt rein als Zuhörer gemeint, ihre Redekunst nicht bewundern kann. Sie hat sehr viel gestottert, dieses Ablesen war nicht gut. Sie schien sehr nervös, wobei sie als Leistungssportlerin eigentlich Kameraaufmerksamkeit gewohnt ist. Was sie aber wahrscheinlich wusste, ist, das Ganze wird auf sie zurückschlagen. Ich wäre wirklich beeindruckt, wenn ihre Polizeikarriere keinen Schaden davon tragen würde, und das wird sie gewiss tun. Trotzdem, mutige Frau, mutige Rede. Ja, eigentlich clever genug für die AfD, wie ich finde. In der CDU wird sie wohl keine große Anhängerschaft dafür finden. Dazu kommen wir später auch bei Europas wichtigster Mann. Denkst du, dass man sich auf die Uniform gestürzt hat, weil sie da war oder weil man inhaltlich keine
Ja,
Angriffspunkte
ich
hatte?
denke das, also ich muss ja zustimmen, das war jetzt keine Rede von ordentlicher Expertise, was die Rhetorik angeht, das ist korrekt. Jedoch, ja, ich gebe dir recht, ich glaube, es gibt keine großartigen Angriffspunkte, außer die eben, dass sie die Uniform trug. Ich würde sagen, es war auch nicht sehr gut, muss ich sagen. Ich hätte es auch nicht gemacht. Sie hätte es vielleicht in der Rede erklären können, warum sie die trägt. Eigentlich habe ich darauf gewartet, dass sie das tut. Hat sie nicht getan, aber gut, das ist nun nicht so wichtig. Wichtig sind die Inhalte und die Inhalte sind völlig in Ordnung. Im Gegenteil, sogar ehemals CDU-Werte gewesen und die Kamera schwankt dann immer so ein bisschen in das Publikum und auch der Vorsitzende, der heißt glaube ich Merz, hat einige Male geklatscht. Naja, ich denke, jetzt läuft's.
Ja, davon muss man ausgehen. Aber Merz, sein Stuhl, der wackelt ja auch schon. Wobei, wenn sie jetzt Parteikarriere machen will, dann glaube ich, war das mit der Uniform ein sehr kluger Schachzug, denn die CDU mimt ja gerne noch so den Law and Order Staat. Natürlich lebt sie ihn nicht, aber sie mimt ihn gerne. Und die Uniform strahlt ja gerade für, ja, Konservative oder die, die glauben, welche zu sein, strahlt ja auch so ein bisschen Sicherheit und auch Autorität aus. Ich sag mal, hätte sie das Ganze mit festerem Wortstamm gebracht, dann wäre es auch nicht so konträr gewesen. Also auch für mich schien es unglaublich, unglaublich konträr, da in dieser doch schneidigen Polizeiuniform aufzutreten und dann so schlecht zu reden. Ich will die Rhetorik gar nicht so runter machen. Ich wollte nur einmal auf diesen großen Widerspruch eingehen. Ich glaube, bei einer schneidigen Rede in der Uniform hätte das noch mehr Zustimmung gefunden. Nun haben wir ja auch erlebt, dass das Ganze auf Twitter ganz schön Wellen geschlagen hat. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie oft das retweetet wurde und dann runtergeladen und von eigenen Accounts wieder veröffentlicht wurde. Ich habe auf Twitter keinen großen Gegenwind gesehen.
Nö, nee, ich auch nicht, außer das Wesentliche, wie heißt der? Böhmermann, genau, aber das ist nicht vorlesungswürdig, deswegen inhaltlich gab es gar nichts, aber was ich vorhin erwähnt hatte, es war halt dann tatsächlich nur die Uniform, die Süddeutsche hat getitelt, durfte Claudia Pechstein überhaupt diese Polizeiuniform tragen? Also offenkundig ist das das Wichtigste aller Zeiten, was eine Frau so tragen darf und was nicht, und es geht im Wesentlichen nicht um die Inhalte, die offenkundig nicht, ja, anschlüssig sein. Sie waren es nicht. Ich habe die Rede dreimal gehört. Ich habe nichts irgendwie Schlimmes ge gehört. Im Gegenteil, das waren Dinge, die eigentlich sehr, sehr, sehr in Ordnung waren. Ich fand übrigens den ersten Teil am besten, wo sie über den Leistungssport gesprochen hat. Und wenn jemand also vier Einzelmedaillen, als Goldmedaillen gewonnen hatte bei Olympia und die fünfte war, glaube ich, im Team, in anderen Ländern kann man davon sein Leben lang leben. Ich finde völlig zu Recht, in Deutschland eben nicht. Und ist sehr schade eigentlich, weil das sind Leistungsträger.
Das stimmt, kommt aber auch immer darauf an, welcher Sport das ist. Ne? Beim Fußball gewinnst du nicht, oder kannst du natürlich sehr gut davon leben, wenn du so erfolgreich bist. Wir haben das zum Beispiel lange gehabt, gerade bei Darts. Wir hatten mal einen deutschen Dart-Profi, ich weiß nicht, wie das derzeit aufgestellt ist, wird garantiert auch Deutsche geben, aber wir hatten mal einen deutschen Dart-Profi, der war sehr, sehr erfolgreich. Der wäre in England, wäre der durch gewesen. Ich glaube, nach seiner zweiten Meisterschaft in Deutschland hat er noch im Bau gearbeitet. Nie verstanden, warum der nicht umzieht, weil du hier einfach nicht die Fanbase für diverse Sportarten hast. Ich würde gerne nochmal auf das, durfte sie das überhaupt tragen? Und da würde ich davon ausgehen, ich kann es aber nicht verifizieren, kann nur sagen, wie es bei der Bundeswehr ist. Bei der Bundeswehr hatte ich natürlich auch einen Diener, das ist das, was man im Volksmund als Ausgehuniform bezeichnen würde, oder aber auch die normale grüne Uniform, die darf ich außerhalb tragen, aber man ist sehr schlecht beraten, sich in dieser Uniform politisch zu äußern. Offiziell, egal in welche Richtung. Ich denke, wenn du sagst, lass sie alle rein, dann wirst du keine Schwierigkeiten bekommen. Aber gerade wenn du dich konservativ äußerst und trägst die Uniform, dann unterstellt man dir, dass du mit der Uniform versuchst, eine Gesamtmeinung des Arbeitgebers, also in meinem Fall wäre das dann die Bundeswehr gewesen, zu geben. Deshalb habe ich auch immer darauf geachtet, dass ich niemals, auch zu Cowboy-Podcast-Zeiten, langes her, oder auch bei Oliver Flash auf dem Kanal, niemals auch nur das kleinste Stück, auch kein Bundeswehr-T-Shirt, während meiner aktiven Dienstzeit zu tragen, damit man mir das nicht auslegen kann. Das ist, bei der Bundeswehr hätte man da mit ziemlicher Sicherheit einen Kündigungsgrund draus gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass bei der Polizei auch so ist, weil in ihrem Auftreten dort war sie ja nicht in der Funktion einer Polizistin, sondern sie war da, wenn ich das richtig verstanden habe, in Form eines CDU-Parteimitglieds, also einer CDU-Parteimitgliedschaft, beziehungsweise in Funktion einer deutschen Leistungssportlerin. Und daher denke ich, dass sie für die Uniform Ärger bekommen wird. Also bei der Bundeswehr hätte ich auf jeden Fall Ärger
Ja, finde
bekommen.
ich ein sehr guter Punkt und ist auch den Punkt, den ich jenseits dessen, wie die Rede gut oder schlecht war oder Inhalt, auch ihr ankreiden würde. Ich glaube, die Rede, also der Inhalt der Rede, das der rhetorischen Fähigkeiten, wäre genauso stark gewesen ohne die Uniform.
Ja, und weniger
Und auch
angreifbar, es
das.
wäre gewiss besser gewesen. Ja, aber, und das dürfen wir, glaube ich, als Schlusswort festhalten, erstens durch den Leistungssport eine bewundernswerte Frau und sehr viel, ich sag mal, maskuliner, insofern, dass sie sich tatsächlich traut, vor der Kamera derlei Dinge auszusprechen. Gut, nun haben wir schon seit 2005 den Weg geebnet, dass man darüber reden kann. Nichtsdestotrotz birgt das immer noch ein Risiko, je nachdem, wo sie wohnt. Die Antifa, da ist die Polizei ja ohnehin nicht beliebt, wenn du dann auch noch offen konservativ und für Rückführung, wenn es auch nur die Nichtgeduldeten sind, stehst, dann bist du dann natürlich doppelt und dreifach im Visier. Ja, erfordert Mut, wie ich finde, und mehr davon.
Ich bin dafür, auf jeden Fall. Ja.
Gut, sind wir dafür.
Ja, sonst wäre ich ja dagegen. Nee, aber ich bin dafür.
Ja, gibt es etwas anderes, wo du dagegen bist? Denn das
Ja.
zweite Thema ist ja auch deins und es ist, ja, ich finde, das erste Thema ist ein sehr positives Thema eigentlich gewesen. Das zweite Thema jetzt ist allerdings nicht positiv zu
Das
bewerten, zumindest aus meiner
ist
Warte.
korrekt. Aufhänger war, wie fast immer, oder nicht fast immer, aber immer wieder, Twitter Spaces. Ich weiß genau, dass Twitter nicht die Wahrheit ebnet und nicht der Querschnitt ist, aber es ist ein Teil des Querschnitts. Ich war in einem Space, bist dann übrigens kurze Zeit davor rausgegangen. Wenn du da gewesen wärst, wärst du ja wahrscheinlich von den Socken gefallen. Und zwar wirklich. Nun, es ging, ich weiß gar nicht mehr warum, aber es ging dann irgendwann um Homosexualität und ich habe den einen Menschen gefragt, der offenkundig einen muslimischen Hintergrund hat, wie würdest du, wenn du einen Sohn hättest, dich verhandeln, also dich verhalten, wenn er schwul wäre? Das war so ein bisschen kryptisch zu Beginn, wie er geantwortet hatte, aber so wie ich dann ein bisschen mehr weiter nachfragte, so klar war es und es endete erstmal mit ganz irren Dingen, die ich nicht sagen möchte, aber das Schlimme war, das Schlimmste fand ich nicht im Sinne von emotional schlimm, aber so bedeutungsschlimm. Er meinte, ja, also ich kann meinen Sohn schon lieben, aber Zitat, 1,5 Milliarden Muslime würden ihn hassen. Und das haben Leute gehört und ich habe es gehört. Und jenseits dessen gibt es ja, gab es ja auch vor einigen Tagen bei der Pride in Wien einen Anschlagversuch von IS-Tätern. Ja, und wo ich mir denke, na gut, man muss den CSD nicht mögen, ich mag ihn überhaupt nicht, ich finde ihn greislich, auf bayerisch gesagt, ich halte davon nichts, aber ich will da auf keinen Fall einen Anschlag da verüben, was für ein Irrsinn überhaupt. Und da dachte ich mir wirklich, das mal zum Thema zu machen, wie hält es denn der Islam mit Homosexualität? Und ich würde sagen, es ist ein sehr dunkles, ein sehr, sehr schlimmes und sehr, sehr ekelhaftes Kapitel.
In der Tat, wir kennen ja auch in vielen islamischen Ländern die Strafe für Homosexualität. Sehr häufig ist das der Tod, der darauf folgt. Was auch nicht überraschend ist. Das Thema ist ja jetzt nicht neu, aber Der Anschlag in Wien, auch wenn unser Aufhänger der Space ist, man hat mir tatsächlich am nächsten Tag davon berichtet, auch wieder in einem Twitter-Space. Es wird langsam zu so einer Art Dorfklatsch. Ich muss mich da ein bisschen rausziehen in nächster Zeit. Lange Rede, kurzer Sinn. Wien ist dafür ein wunderbarer Aufhänger, weil es ja, sie werden es noch nicht einsehen, aber es wird der Tag kommen, wo sie es einsehen müssen. Die Linken befinden sich in einer Parallelwelt, in der die Dinge, die sie zu pushen gedenken, miteinander nicht koexistieren können. Da ist eins der besten Beispiele das LGBTQ-Spektrum und der Islam. Die beiden verstehen sich nicht. Das LGBTQ-Spektrum, das ja tendenziell sehr links ist, geht zwar davon aus, dass der Islam sie mag, ist aber in der Tat nicht so. Allein die letzten körperlichen Angriffe, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt die letzten Jahre waren, bei CSDs, wo dann Transvestiten oder Schwule oder auch Lesben zusammengeschlagen wurde, waren alles Moslems. Und ich sag mal, ein Bild, das sich durchzieht. Noch funktioniert die Realitätsverweigerung, das funktioniert auch sehr gut, weil die Medien sich bedeckt halten, was die Religion oder die Vornamen der Täter angeht. Zumindest wird es nicht an die große Glocke gehängt. Aber früher oder später wird man da nicht mehr drum herum kommen und man muss darüber reden. Ich finde gut, dass wir hier jetzt das nochmal als aktuellen Aufhänger nehmen, um das zu thematisieren. Denn es ist ein großes Problem. Wir werden Todesopfer haben in Deutschland.
Das ist korrekt und die Problematik beginnt genau, was du gesagt hast. Also dieses LGBTQ YMCA ist eine Lügenanstalt par excellence. Das sind Leute, die haben keinen Schimmer von den wahren Problemen. Tatsächlich nicht. Sie bestätigen sich selber, gewissermaßen wie ein zirkuläres Onanieren, selber in ihrer Wahnsinnigkeit, aber sie haben nicht die Möglichkeit, sie wollen sie nicht haben, dass die eigentlichen Täter, natürlich nicht alle, aber viele Täter aus muslimischen Kreisen kommen. Man sieht das seit 2015, kann man sich das anschauen, wenn man guckt, wie ist denn die Problematik gestiegen von Straftaten, von Gewalttaten gegenüber Homosexuelle, ist maximal gestiegen. Nun, was war 2015? Ich habe es vergessen, aber ich glaube, da war was ganz Merkwürdiges, was das eben auch dann perpetuiert hat. Und diese Leute wollen das nicht wahrhaben. Es war, glaube ich, 2020 beim CSD in München oder 19, wo ein Schwuler angegriffen wurde von irgendwelchen Leuten. Der hat sich noch mal hingestellt und gesagt, na, ich weiß ja gar nicht, wer das war und so weiter. Also sogar in dem Moment der Täterbeschreibung, wo es klar ist, leugnen sie das noch. Und das ist so unanständig. Das ist so maximal unanständig. Man muss die Taten klar benennen, die Täter klar benennen. Und das ist im Wesentlichen ein islamisches Problem.
Ja, tatsächlich. Aber die Medien servieren ja Täter. Das sind dann entweder die 90er Jahre Neonazis, die man eigentlich gar nicht mehr sieht, aber die werden auch spulenfeindlich sein. Will ich gar nicht relativieren. Das sind ja auch so Betonköpfe. Aber die Medien servieren am allerliebsten Täter, die gar keine sind. Und da fallen mir jetzt zwei Länder direkt ein. Das ist einmal Russland und Ungarn, die da immer wieder genannt werden. Da wird ja sogar verbreitet, dass Homosexualität illegal sei. Auch da war ich mal in einem Gespräch, auch das wieder in einem Twitter-Space, ohne das hier zu hoch zu hängen. Aber da hat mir einer gesagt, in Russland kommst du ins Gefängnis, wenn du schwul bist. Und dann habe ich gegoogelt, Schwulenclubs Moskau. Moskau hat drei Schwulenclubs. Wie kann es drei Schwulenclubs geben, wenn schwul illegal ist? So, und das ist der Unfug. Ungarn hat genauso Schwulenclubs, habe ich auch gegoogelt. Findest du bei Google Maps. Aber diese Geschichten werden von den Medien verbreitet. Schwule hätten da kein gutes Leben. Aber wie ist es denn als Schwuler im Iran, in Afghanistan, in Dubai, in irgendeinem islamischen Land? Wie ist es da als Homosexueller? Gibt es da denn drei Schwulenclubs in den Hauptstädten? Findest du in Kabul drei Schwulenclubs? Nein, die wirst du nicht finden. So einfach ist das. Aber solange die Menschen ihr Feindbild von den Medien bestimmen lassen, solange die Menschen sich einreden lassen, es ist jetzt gerade der Feind, der uns politisch sehr gut in den Kram passt, da ist Russland und Ungarn natürlich Paradebeispiele für, und der Islam ist ja eine wunderbare Kultur des Friedens, solange wird man uns medial auch damit beschauern, dass es eben ja nicht der Islam ist, sondern andere Kulturkreise bzw. andere
So
Länder.
ist das und man kann sich dann anschauen, wie heißen die drei Schwulenclubs im Iran, das sind Baukräne, wo Schwule hängen. Das ist dann wohl der Club.
Das war aber düster,
Ja,
mein
meine Güte, aber das ist doch
Freund.
so.
Das ist tatsächlich so. Aber es war schon sehr
Ja, aber meine
düster.
Güte, was soll ich denn sagen? Ey, und dann erzählen mir Leute von wegen Jaburier und so weiter. Ich möchte mal, also, und hier und dann 1,5 Milliarden Muslime, das ist ein Zitat, 1,5 Milliarden Muslime würden meinen Sohn nicht anerkennen. Also, da denke ich mir, also erstmal rein logisch, von den 1,5 Milliarden sind bestimmt 100 Millionen auch homosexuell. Die meint er wohl nicht oder doch? Also, es sind völlig irre. Diese Leute sind im Wesentlichen irre und ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, dass es der Islam ist, bestimmt auch, aber es liegt auch daran, dass auch viele gute, gibt viele gute Jungs, viele gute Mädels im Islam, die islamisch sind. Aber die sind halt viel zu leise, weil sie auch totgeschwiegen werden, von oben bis unten. Mein lieber Freund Mohammed Ali Slim, der fast verstorben wurde oder fast umgebracht wurde, weil er Mohammed-Karikaturen gezeigt hat. Ja, ein halbes Jahr auf der Flucht und so weiter. Dem kann ich das erzählen und so weiter. Das ist natürlich auch klar, alles gut und so weiter. Aber das sind leise Stimmen und diese Leute wollen nicht mehr in die Gegenwart gehen, die wollen nicht mehr in die Presse kommen, weil wenn dann diese Leute das aussprechen, haben die genau 10, 20, 30.000 Shitstorms. And then we go to Gulag.
Ja, genau. Das ist, ich meine, ich hätte 100 Millionen Schwule bei 1,5 Milliarden Menschen für ein bisschen überproportioniert, aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Die Sache ist ja die, der Moslem, mit dem du da gesprochen hast, ich habe ja auch schon mit ihm gesprochen, der ist ja relativ gemäßigt, würde ich fast noch sagen. Das ist einer der gemäßigteren, aber es zeigt ja auch, wenn ich so etwas als Moslem verkünde und ich muss dann Todesdrohungen ertragen, erhalten, ich brauche dann Personenschutz. Wir sehen es ja auch bei Irfan, der immer wieder bedroht wird. Es gibt unendlich viele, ich habe die Namen leider nicht alle drauf, weil das Thema Islam mir nicht ganz so nah ist, aber unendlich viele Moslems, die sich hinterher gegen den Islam aussprechen, sind einfach unter Personenschutz. Die werden mit Leib und Leben bedroht, jeden einzelnen Tag. Und das wird halt auch weggeschwiegen. Da tun wir so, als gäbe es das nicht.
Ja, du hast das richtig gesagt, diese Person ist gemäßigt. Und das finde ich ja immer sehr schwierig, also interessant eher, dass sogar gemäßigte Muslime, wenn sie mal, man sie mal ein paar Minuten sprechen lassen, wenn sie mal ein paar Minuten sprechen dürfen, auch sowas ausdrücken. Die Person wurde in Amsterdam. Und ja gut, vielleicht ist das auch da auch in Ordnung, keine Ahnung, aber ich finde das eine maximale Bedrohung, das sage ich dir ganz ehrlich, und jedem ehrlich, solche Aussagen sind eine Bedrohung für mein Leben. Und wenn Leute das einfach ganz klipp und klar sagen, nö, machen wir einfach nicht und so weiter, was kommt dann das beim nächsten und so weiter? Und die Shitstorms sind ja nur wirklich relativ. Ja? Also ich habe das ja dann in dem Space gesagt, wollte ich 1000 Jahre über Spaces sprechen, aber ich war da ein bisschen deutlicher als nötig und so weiter. Was ist am nächsten Tag passiert? Nun werden Aussagen herausgezogen, was ich alles gesagt habe, aber keiner wusste, wo der Ursprung war dessen. Ja? Also ich meine, diese Leute wollen das überhaupt nicht. Die wollen keine ordentliche Debatte über den Islam. Sie wollen das überhaupt nicht, weil das ist alles islamophob und so weiter. Ich empfehle den Leuten immer, tausch doch mal Islam mit dem Christentum aus. Da kannst du alles sagen. Du kannst sagen, der Papst ist keine Ahnung, irgendetwas und es ist alles ganz schlimm, alles Pädophile. Ja, kriegst du nur Kopfnicken. Im Gegenteil, wenn du das sagst zum Islam, dann bist du die Persona non grata und wirst wahrscheinlich verfolgt. Eine irre Situation.
Ja, auch von beiden Seiten. Ne? Du wirst von deutscher Seite behördlich verfolgt, du wirst von der Antifa verfolgt und du wirst auch noch vom Islam verfolgt. Das ist ein sehr funktionierendes Unterdrückungsnetzwerk. Willst du uns erzählen, was in Teil 2 des grandiosen Interviews, das ich natürlich inzwischen gehört habe, was ja beim letzten Mal so ein kleiner Fail von mir war, willst du uns erzählen, was wir da zu
Ja,
erwarten
Teil
haben?
2 geht an Teil 1 weiter. Völlig überraschend, sind ja zwei Teile. Ja, ich freue mich, dass Stefan, übrigens sind wir per Du mittlerweile, das hat auch etwas gedauert. Wir sind ja beide distinguierte Menschen nun, aber irgendwann war es da soweit in dem Interview noch nicht. Nee, es geht um ein paar Sachen mehr, was das Thema Pandemie angeht, aber auch um ein paar juristische Feinheiten. So kann ich das sagen.
Juristisch wär die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Was war denn so für Sie in der, ich würde doch gerne ein bisschen in die Corona-Maßnahmenzeit
Ja.
eintauchen. Was war denn für Sie so das einschneidendste Erlebnis?
Auch da gab es vieles. Also ein interessantes Erlebnis war, dass teilweise ja Maskenpflicht auf gewissen Straßen angeordnet wurde. Das wurde dann auch in Berlin umgesetzt. Das heißt, es gab in meinem Wohnviertel eine Hauptstraße, wo Maskenpflicht herrschte. Wenn ich also dann in ein Seitengässchen abgebogen wäre, dann herrschte diese Maskenpflicht nicht mehr im Freien, was ja erwiesenermaßen kompletter Nonsens ist, Maske im Freien. Im Winter war es so, dass es dann Polizisten gab, die spielende Kinder gemaßregelt haben und auf Maskenpflicht beim Schneelaufen und so weiter hingewiesen haben. Und da dachte ich mir wirklich, das ist ein Stück aus dem Tollhaus, das ist doch krank, das kann nicht sein. Genauso was beispielsweise auch die Repressalien gegen Kinder betraf, dass man Kindern verboten hat, ihre Großmutter zu besuchen und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, hat sich auch der Staat in Sachen eingemischt, die ihn einfach nichts angehen.
Das mit dem Besuchsrecht ist ein guter Punkt. Und ich glaube, das wussten, und ich wusste es zum Beispiel nicht als Nicht-Jurist und viele dann auch nicht, weil die allermeisten Menschen sind nun mal keine Juristen, dass man sich da auch wehren konnte. Also gerade was Besuchsrecht angeht, dass es gar nicht mal so schwierig ist, da ein entsprechendes, es gab ja dieses Besuchsregime, ne? Also nur zwei Leute zwischen 18 und 21 Uhr und dann auch nur, ne? Und dann, also ich habe die absurdesten Sachen da mitbekommen, weil mein Vater war zu der Zeit im Krankenhaus. Und dann kann es sein, das war jetzt nicht bei ihm so, aber bei dem anderen, ja, leider können Sie Ihren Angehörigen nicht besuchen, weil der Nachbar war heute schon da. Ne? Das ist absurd. Ja, aber dann habe ich mit einem bekannten Anwalt, also einem Anwalt, der mir bekannt ist, gesprochen, der auch zufälligerweise Medizinrecht macht. Und er hat gemeint, ja, eigentlich ist das gar nicht so schwierig, da was dagegen zu machen. Aber das kommt natürlich dazu, geht ein bisschen ins Detail, aber wichtig ist es dennoch das Thema. Der sagte auch, ja, musst du dir überlegen, es kann, Zitat, der Satz ist gar nicht so schlecht, es kann sein, wenn ich dann so einen Brief dahin schreibe an das Krankenhaus, dass die deinen Papa nicht mehr lieb haben werden. Ja, das heißt, dass da halt auch was im Umgang sich verändert. Wie ist denn da Ihre Einschätzung?
Ja, das sollte einen aber trotzdem nicht davon abhalten, sich zu wehren. Also jetzt gerade, wenn es um kranke Menschen geht oder um unsere Senioren im Seniorenheim, ist es ja so, dass Besuche ganz wichtig sind, gerade auch fürs persönliche Wohlbefinden des Betroffenen, dass Liebe und Zuwendung ja auch sehr viel zur Heilung beitragen. Und ich finde es trotzdem wichtig, sich dagegen zu wehren und zu sagen, wenn ihr meinen Vater nicht vernünftig behandelt, dann kommt die nächste Reaktion. Also versucht es gar nicht erst. Man sollte da nicht klein beigeben, aus meiner Sicht, weil diese Maßnahmen erkennbar ja auch ihren Familienfrieden gefährden oder beziehungsweise ihr Recht auf Familie gefährden. Und es ist nicht so, dass man jede willkürliche Grundrechtseinschränkung klaglos hinnehmen sollte, dass man über jedes Stöckchen springen sollte, das einem hingeworfen wird. Gerade auch im Hinblick darauf, dass uns ja die nächste Pandemie angedroht wird. Wenn gesagt wird, die nächste Pandemie kommt bestimmt, dann werte ich das als Drohung. Ist es wichtig, dass man also zeigt, dass das könnt ihr nicht nochmal machen, was ihr jetzt hier bei Corona gemacht habt.
Ja, bei der Ankündigung, die nächste Pandemie kommt bestimmt, da ich als, würde ich eher sagen, die nächsten Maßnahmen kommen bestimmt. Aber das ist ja wohl dann leider der logische Schritt. Vielleicht nochmal, oder den Versuch, etwas Positives zu gewinnen bei dem Thema, zugegebenermaßen nicht so ganz einfach. Haben Sie auch positive Erlebnisse im Sinne von Ihrem Berufsalltag in der Zeit erlebt oder wo Sie dachten, okay, ja, oder wo Sie auch mal ein paar Sachen durchgedrückt bekommen haben oder im Gegenteil, wo Sie sogar einen guten Richter vor sich oder neben sich hatten. Wie war das?
Ja, ich habe noch nie so viele Revisionen gefunden wie in der Corona-Zeit. Man muss dazu sagen, im Revisionsrecht hat die vom Anwalt eingelegte Revision eine Erfolgschance von 3 bis 5%. Und während der Corona-Zeit war meine Quote dann deutlich besser, weil eben auch sehr schlampig gearbeitet wurde. Das heißt, wer vielleicht mit ideologischen Scheuklappen an den Fall rangeht und versucht, ein bestimmtes Ergebnis rauszupressen, arbeitet vielleicht auch schlampig. Und eine Anekdote kann ich erzählen. Da war es so, dass eine Richterin die Verhandlung erstmal, das Verfahren nicht eröffnen wollte. Dann kam ein Beschluss vom Landgericht, dass es doch eröffnet wird. Und die Richterin war dann nicht manns genug, ihre Entscheidung zu verteidigen, sondern hat dann die ganze Zeit auf diesen Beschluss des Landgerichts abgestellt, mit dem das Verfahren eröffnet wurde. Und ich habe dann während des Plädoyers etwas getan, was ich sehr selten tue. Ich bin nämlich so richtig laut geworden und habe gesagt, wenn ich Prüfer beim Prüfungsamt wäre, würde ich an jeden Satz dieses Eröffnungsbeschlusses unbrauchbar ranschreiben. Und das genügt erkennbar den Standards in keinster Weise. Die Richterin hat sich, wie gesagt, an diesen Beschluss gehalten. Und dann gab es die Entscheidung des Kammergerichts, das im Prinzip dann auch meine These bestätigt hat. Ein weiteres Verfahren, wo ich für eine Mandantin gewonnen habe, ist, da ging es um eine Meinungsäußerung, die nicht so schön war. Es ging um die Äußerung gegenüber von Polizeibeamten, fickt euch doch, geht euch doch ficken. Das ist etwas, das unter Umständen durch die Meinungsfreiheit gedeckt sein kann. Also ich möchte jetzt bitte nicht falsch verstanden werden, dass ich hier einen Aufruf starte, dass man jedem Polizeibeamten fröhlich fickt euch entgegenrufen soll. Bitte bloß das, alles bloß das nicht. Aber es kann in bestimmten Situationen, wenn es ad hoc in einer bestimmten Gemengelage passiert, durch die Meinungsfreiheit gerechtfertigt sein. Und das ist zum Beispiel mal so ein Beispiel, wo ich einen rechtskräftigen Freispruch für die Mandantin erwirkt habe.
Geboren, du wächst heran, das Leben ist ein Spiel. Kleine Wünsche werden groß, die Leichtigkeit ein Ziel. Das Lernen kommt, der erste Kuss, wie spannend ist das sein. Du willst dabei sein, mittendrin, die Frage ist noch klein. Ist das alles? Ist das alles?
Ach, das ist ja gut, dass Sie das gerade ansprechen, weil da habe ich gleich mal eine Frage, wenn wir schon mal unter uns sind, an den Juristen, Thema Meinungsäußerung. Ich habe mal zu jemandem gesagt, ich sag mal, ich ändere mal die Stadt, geht zwar auch mit O los, ist aber auch egal, Goebbels aus Offenbach. Wie würden Sie das einschätzen? Wenn Sie jetzt sagen, kritisch schreiben, werde ich das leider rausschneiden. Nein, Spaß.
Na, das kann man ohne die konkreten Umstände nicht sagen. Das heißt also, die klassische Juristenantwort kommt drauf an. Das heißt, ich muss mir als Betroffener nicht von jedem gefallen lassen, wenn er mich als Goebbels von sowieso quasi da so anpuppt, würde ich mal sagen. Ne? Also es kommt auf die Umstände des Einzelfalls an, auf sein eigenes Verhalten. Was hat den Rahmen eben gegeben dafür, dass diese Äußerung getätigt worden ist? Ist das Ganze öffentlich getätigt worden durch Verbreitung von Schriften? Ist es ad hoc in der Hitze des Gefechts passiert und so weiter und so fort? Also es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und eine zuverlässige Antwort kann man ohne genaueste Kenntnis sämtlicher Faktoren nicht geben. Tut mir leid. Also hoffe ich, dass ich jetzt nicht geschnitten werde oder gecancelt werde. Aber das ist die sauberste Antwort, die ich da geben konnte.
Ja, kommt darauf an, ist eine sehr berühmte Juristenfloskel. Ich nutze übrigens auch privat, das passt auch fast immer so. Ja, wie geht's dir heute? Kommt drauf an. Ja, also, was gibt's heute zu essen? Kommt drauf an. Wie wird das Wetter heute? Kommt drauf an. Es passt eigentlich immer. Das ist das Schöne. Gut, kommen wir doch mal wieder zurück zum Ernst der Lage. Nochmal zum Thema Ausblick, weil. Ja, wir hatten das nochmal angesprochen oder angeschnitten. Ich würde gerne da ein bisschen mehr drauf gehen. Es gibt ja jetzt Menschen, die sagen, nach der Corona-Pandemie folgt dann die Klimapandemie, wobei die ist ja schon in den Köpfen von vielen, aber vielleicht sogar ein Klima-Lockdown. Ja, also ich glaube, es war sogar Karl Lauterbach, der das mal implizit erwähnt hatte in einem seiner zahllosen Tweets. Halten Sie das für realistisch? Also Stand jetzt. Und zweite Frage, die dem auch abzielt, wie könnten das dann Politiker juristisch begründen?
Nee, also ich sehe überhaupt keine Veranlassung für einen Klima-Lockdown, muss ich jetzt sagen. Was soll ein Lockdown bringen? Ein reduzierter CO2-Ausstoß oder was soll denn der Sinn der Maßnahme sein? Ich glaube, was viele verlernt haben, ist, dass es so ist, dass jeder Grundrechtseingriff, auch wenn es ein kleiner Grundrechtseingriff ist, der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung bedarf. Das ist auch ein Fehler, der bei diesen Maskentragepflichten gemacht wurde. Ja, ist doch nur eine chirurgische Maske, das ist doch kein besonders gravierender Eingriff. Das ist überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist, was ist die Rechtfertigung für diesen Eingriff? Und was bringt es zum Beispiel, wenn ich ein paar Menschen einsperre, für die CO2-Bilanz weltweit? Antwort: überhaupt nichts. Wir wissen es, der deutsche CO2-Anteil liegt, glaube ich, bei 1,7% weltweit. Der kann natürlich, wenn man ein bisschen sich mit Logik beschäftigt, alleine schon dadurch sinken, dass andere einfach immer viel mehr CO2 in die Welt rauspusten. Aber was soll dann unser stecknadelkopfgroßes Deutschland großartig bewirken? Also ich sehe nicht die geringste Rechtfertigung dafür, einen Klimalockdown und Ähnliches zu verhängen. Und aus meiner Sicht sind solche Maßnahmen krank und es muss sich dagegen gewehrt werden.
Wir hatten vorhin ja schon gesprochen. Ich habe gemeint, aufgrund meiner gnadenlosen Einseitigkeit kenne ich fast nur, also ja, Juristen, die da kritisch sind. Sie haben gemeint, ja, oder laut Ihrer Erfahrung ist das eher nicht so. Nichtsdestotrotz muss es ja auch eine Art von, also so verstehe ich Menschen, so verstehe ich Handlungen, eine Art von Reflexionsmöglichkeit geben. Und ich glaube, da würde mich Ihre Einschätzung sehr interessieren. Ich glaube, dass das gerade, je länger man etwas Falsches tut oder etwas tut und es stellt sich heraus, dass es falsch ist, desto schwieriger wird es, allein emotional zurückzurudern und zu sagen, das aber habe ich jetzt mal 2,5 Jahre falsch gemacht. Auf den juristischen Apparat bezogen, da müssten Sie jetzt mal einige tausend oder einige hundert Menschen sich fragen und auch dann reflektieren und dann auch sagen, ja, die letzten 2,5 Jahre habe ich einfach auf Deutsch gesagt Mist gebaut.
Ist das alles, denn ich will hinauf, ich bin bereit für mehr. Ist das alles, wirklich alles? Ich will alles, denn ich lieb das Leben sehr. Du wirst erfolgreich im Beruf, der Aufstieg wie ein Spiel. Verliebst dich haltlos, heiratest vom Glück schon fast zu viel. Du kämpfst und siegst, du steigst so rauf und fühlst dich schon am Ziel. Doch bleibt bei all Ruhm und Erfolg dies komische Gefühl.
Liege ich mit der Einschätzung richtig oder völlig falsch?
Nee, liegen Sie völlig richtig. Also was ich ja generell im Staatsdienst anprangere, ist die fehlende Leistungskontrolle. Und das sollte vielleicht generell mal nachgeholt werden, dass Maßnahmen, dass Bescheide, Beschlüsse, Urteile überprüft werden. Und dass man beispielsweise, wie es in Österreich jetzt angefangen wird, auch Geldbußen zurückzahlt etc. pp. Und das den Mist, der da jahrelang gemacht wurde, wieder aufarbeitet. Man sollte vielleicht auch ein Sonderdezernat gründen bei den Staatsanwaltschaften jeweils, die sich mit der Aufarbeitung des Corona-Unrechts beschäftigen. Und natürlich ist es da wichtig, dass man sehr genau hinguckt, wer wie gearbeitet hat. Das ist nicht nur aufs Dienstliche bezogen, das ist auch darauf bezogen, wer sich wie viel Freizeit genommen hat. Wir loben alle immer den fleißigen Altenpfleger, der Doppeldienst geschoben hat während der Corona-Zeit. Aber gerade in einigen Behörden gab es auch Leute, die stinkfaul waren. Und da muss man auch sagen, wer jetzt im Homeoffice nichts gearbeitet hat, der gehört auch an die frische Luft gesetzt. Also es betrifft sowohl die Arbeitsleistung, die Arbeitsergebnisse, die Menge an Arbeit, sämtliche dieser Bereiche gehören genauestens auf den Prüfstand gestellt. Und was aus meiner Sicht dringend erforderlich ist, ist, dass auch personelle Konsequenzen gezogen werden, wenn Grundrechte gravierend verletzt worden sind.
Finde ich ein sehr interessanter Punkt. Ich meine, die Leistungsüberprüfung ist ja gerade im Moment des Beamtenseins ja dann außer Kraft gesetzt, beziehungsweise kaum mehr zu kontrollieren. Ein Punkt, der mir jetzt gerade eingefallen ist, Carlos Gebauer hat mal einen sehr, sehr schönen Vortrag gehalten, das war übrigens der Medizinrechtler, den ich vorhin erwähnt hatte, über die Haftbarkeit von Politikern. Geht ein bisschen in die Richtung, aber man kann es ja auch auf Juristen oder auf Richter und Staatsanwälte ausbauen, möglicherweise. Und er fordert, das jetzt auf Politiker bezogen, dass sie auch mit ihrem Gehalt, mit ihrem, oder wie es Nikolaus Taleb sagen würde, dass sie auch Skin in the Game sind. Also, dass sie gewissermaßen mit ihrer eigenen Haut am Ende haften. Das könnte auch dann sein, dass sie entsprechende Bußen zu zahlen haben. Wie stehen Sie dazu?
Ja, rennen Sie bei mir offene Türen ein. Ich als Anwalt habe ja eine Berufshaftpflichtversicherung. Das heißt, das war die Bedingung dafür, dass ich meine Zulassung bekomme, dass ich Unterlagen meiner Berufshaftpflichtversicherung vorlegen konnte, die Versicherungspolice, dass wenn ich einen Fehler mache, der einen Haftungsfall auslöst, dann eben über die Versicherung das Ganze abwickeln kann. Und warum soll ich für meine Fehler haften und Staatsbedienstete sollen das nicht tun? Also ich sehe keinen Grund darin. Also ganz ehrlich, vieles aus dem Beamtenrecht ist aus meiner Sicht ein Anachronismus, der ins letzte Jahrtausend gehört. Und das sollte, wie gesagt, geändert werden.
Was wenn so Ihre oder eine Ihrer Erwartungshaltung an die Politik, dass solche Fehler nicht mehr passieren? Kann die Politik da überhaupt handeln oder ist der Rechtsstaat oder das, ich würde eher sagen, das Rechtssystem schon so entkoppelt von politischen Möglichkeiten?
Nein, das Rechtssystem ist in keiner Weise von politischen Prozessen entkoppelt. Wenn Sie zum Beispiel die Staatsanwaltschaften hernehmen, da ist es ja so, dass die Justizminister quasi ein direktes Zugriffsrecht drauf haben und in die Staatsanwaltschaften hineinregieren können. Das heißt, und ich habe auch den Eindruck, das ist in der Corona-Zeit des Öfteren gemacht worden, wenn es Direktiven gab, wie sich ein Staatsanwalt bei diesen und jenen Delikten zu verhalten hat. Und die Lösung kann nur sein, dass eine umfassende Aufarbeitung des Corona-Rechts, Unrechts stattfindet. Es ist ja so, dass ja, die Politik da keine große Lust drauf hat, sondern sagt, na ja, ist doch jetzt alles vorbei. Aber das ist eben nicht alles vorbei, wenn die nächste Pandemie möglicherweise schon ante portas steht. Und das ist unbedingt nötig, dass dies gemacht wird. Und das ist vielleicht auch ein Anreiz für Parteien, die sich dem Rechtsstaat verschrieben haben, so etwas in ihr Wahlprogramm aufzunehmen. Wahlen finden ja in schöner Regelmäßigkeit statt. Und da wird doch sicherlich die Partei, die sich Rechtsstaatspartei nennt, ein Interesse dran haben, solches dann auch zu fordern im Wahlkampf. Ich habe bei der jetzigen Regierung keine große Hoffnung, dass da die Bereitschaft oder die Notwendigkeit gesehen wird, was zu ändern. Aber vielleicht wäre das dann für die Opposition ein interessantes Feld.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Justizminister aktiv ins juristische Geschäft eingreifen oder eingegriffen haben. Wie kann ich mir das vorstellen? Drücken Sie dann hier auf Ihr Handy und sagen, hier, guck mal, ich bin hier der so und so. Staatsanwalt, mach mal das, weil ich bin der Justizminister, ich kann das. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, das ist jetzt ein bisschen zu pauschal, aber es ist in der Corona-Zeit so gewesen, dass Staatsanwaltschaften Vorgaben bekommen haben, wann ein Verfahren eingestellt werden darf, wann es nicht eingestellt werden darf. Und man muss sich diese Behörden hierarchisch monokratisch organisiert vorstellen. Das heißt also, es ist ein erster Beamter bei einer Staatsanwaltschaft, der sozusagen das Weisungsrecht hat und seinen Staatsanwälten, seinen Vertretern entsprechende Dienstanweisungen geben kann. Die Politik wird es wahrscheinlich nicht zugeben, wenn direkt mit Staatsanwaltschaften Kontakt aufgenommen wird. Aber man hatte bei vielen den Eindruck, dass da schon gewisse Vorgaben von oben stattfinden. Wie gesagt, gerade in dem Bereich, wie mit Corona-Fällen umzugehen ist.
Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Ist das alles? Ist das alles? Hab ich alles schon getan, gelebt? Das Leben scheint so schwer, ist das alles, wirklich alles? Oder brauche ich zum Glücklichsein noch mehr? Jetzt steh ich hier und schau dabei auf mein Leben wie ein Buch. Die letzten Seiten sind noch leer. War wirklich alles gut? Wer wird mich, wenn ich mal nicht mehr bin, in seinem Herzen sehen? Warum ließ ich mit der Leidenschaft so viel Schönes ungeschehen? War das alles? War das alles? War das alles, was ich immer mir vom Leben hab erträumt? War das alles, wirklich alles? Oder gibt es da irgendwo noch mehr?
Ja, unsere Mutter hat recht. Wenn du nur willst.
Ja, wunderbares Interview. Zweiter Teil wieder sehr, sehr gut geworden. Wir alle kennen das alte Sprichwort, mit Essen spielt man nicht. Und das zieht sich tatsächlich durch. Denn in Essen gab es kriegsähnliche Zustände, mag der eine sagen. Andere sagen, gerade die Linken, ein dezenter Konflikt zwischen zwei sich nicht verstehenden, auf Kohlenstoff basierenden Enz-Gruppen. Kann man Gruppen eigentlich gendern? Weiß ich nicht, ist ja auch egal.
Gruppinnen.
In Essen, Gruppinnen.
Ja, das
Gruppinnen. Okay, es hat aber außen stattgefunden. Und zwar direkt auf dem Marktplatz. Wir hatten 200 Syrer, die sich nun eine Straßenschlacht haben liefern wollen mit 300 Libanesen. Das heißt, in Essen können wir schon mal so festhalten, wir haben mindestens 500 sofort gewaltbereite Migranten. Das ist natürlich eine äußerst positive Bilanz aus Essen. Bewaffnung waren natürlich vorhanden, wie es bei diesen Leuten immer ist. Das klassische Messer, ein paar Knüppel, Macheten, auch Schusswaffen sind gefunden worden. Es beruhigt mich übrigens sehr, dass diese Menschen sich verteidigen können und dass die Waffengesetze ihre Wirkung zeigen. Also die Messerverbote sind ja ohnehin das Nonplusultra, aber auch die Schusswaffengesetze sorgen hier für klare Verhältnisse. Was mich so an dieser Sache, wir sind ja alle nicht mehr schockiert bei diesen Zuständen, da müssen wir ganz ehrlich sein, was mich allerdings schockiert ist, dass niemand darüber spricht, was dieser Einsatz auch gekostet hat. Wenn da 500 Menschen sich bereit erklären in einer Massenschlägerei, in einer Schlacht, die schon fast Herr der Ringe-Format hat, wenn da zwei Gruppen aufeinander loslaufen, das ist ein Großeinsatz der Polizei gewesen. 24 Fahrzeuge, ich gehe da von diesen 8 Sitzern aus. Dann hatten wir einen Hubschrauber im Einsatz, wir hatten irgendwie 2 Special Teams, Hundestaffeln. Das war alles dabei, nur weil 2 Familien der Meinung sind, sie müssten ihre Konflikte auf einem deutschen Marktplatz lösen. Und ich meine, wir sind gerade in einer Rezession. Unser Land geht zugrunde. Wir haben auch Inflation. Und wir haben nichts Besseres zu tun, als Menschen voll zu finanzieren, die sich dann hier zu Gruppen zusammenschließen, um dort nochmal einen Großeinsatz von ungeheuren Kosten auszulösen. Und was mich am allermeisten stört, das Ganze bekommt nicht mal die Aufmerksamkeit, die wir damals hatten, als wir bei Opa Heinrich 6 Dosen Ravioli und Bargeld gefunden haben. Was ist da los?
Ja, erstmal muss ich leider korrigieren. Wir leben in einer Rezession. Eine Rezension wäre eine Art von Kritik des Podcasts, aber das nur am Rande. Du schaffst das. Aber im Wesentlichen gebe ich dir recht und ich möchte gerne dann meinen Lieblingsfreund Bushido zitieren in einem wunderbaren Lied. Das heißt, wenn wir kommen. Denn wenn wir kommen, gibt es Wodka O. Wenn wir kommen, bist du Opfer tot. Wenn wir kommen, ist die Party vorbei. Denn wenn wir kommen, gibt es eine Massenschlägerei. Erstmal ein toller Reim. Und ich glaube, das ist auch der Inbrunst dessen, dieser Leute, die das machen möchten. Sie wollen halt Krawall machen. Nun, was das kostet und so weiter, ist doch diesen Leuten völlig egal. Also die machen das halt einfach, weil sie es machen können. Und genau da beginnt das Problem anzufangen. Sie können es halt einfach. Mit Gesetzen, die eh schon da sind, die in Ordnung sind, kann man mit diesen Leuten nicht mehr reden. Nein, es müsste völlig überraschen, diese Gesetze durchgesetzt werden. Und wenn ich mir anschaue, und ich könnte sein, dass da von diesen Leuten 1 bis 2, vielleicht auch nur 3 oder vielleicht sogar auch 4 einfach in Deutschland nicht mehr sein sollten, aufgrund dessen, weil sie ausreisepflichtig sind, würde ich sagen, das hätte sich schon da ergeben.
Das ist sehr gut möglich. Ich wusste übrigens gar nicht, dass du und Bushido, dass ihr so gute Freunde seid. Kannst du ja vielleicht auch mal für ein Interview gewinnen.
Er wird kommen.
Schnacken wir mal.
Mit einer
Sch
Waffenschlägerei.
ja. Der Song, ich erinnere mich. Bushido, Bassultan Hengst und Baba Saad, wenn ich nicht irre.
Korrekt.
Ja. Gut. Also die Kosten interessieren die natürlich nicht. Aber es müsste doch, wir sind doch jetzt in einer Zeit, wo der durchschnittliche Steuerzahler zumindest mal geistig überfliegen müsste, was kostet mich der ganze Spaß eigentlich? Weil, also selbst wenn ich dumm bin, selbst wenn ich nur die Massenmedien verfolge und ab und zu einkaufen gehe, muss ich doch feststellen, es ist immer weniger Geld da. Wir wollen das Rentenarbeitsalter erhöhen. Was wir aber nicht wollen, ist diese Menschen loswerden. Wir wollen einfach nicht dagegen vorgehen, dass derlei Dinge in unseren Städten passieren. Ich meine, du musst dir das mal vorstellen, du wohnst da. Die Deutschen sind ja ziemlich isoliert. Wenn wir von Familie sprechen, dann reden wir von 5 bis 10 Leuten. Wenn wir wirklich große Familien sind, reden wir von 25 Leuten. Und du sitzt da im Café und da geht eine Armada von 300 Libanesen an dir vorbei. Was ist das für ein Gefühl? Wie fühlt sich das an, wenn du in deinem Land eine Armada, eine fremde Truppe, das hat ja schon invasorische Ausmaße. Dann begreifen die das nicht.
Ja, die Deutschen begreifen es nicht, oder viele zumindest nicht. Die aber wiederum die üblichen Deutschen, die grün besorgten und links gesiteten, begreifen natürlich gar nicht. Liegt aber auch daran, dass sie überhaupt gar nicht da sind, denn ihre Kinder sind in Privatschulen, ihre Arbeit ist hochdotiert, zumindest viel zu hoch im Wesentlichen dotiert. Die kriegen das zwar mit und denken sich, naja, passiert doch mal, ne? Also wie so ein Autounfall. Aber das ist dann tatsächlich der Fall. Ich meine, diese Bilder, die ich mir auch angeschaut habe, die kannst du spiegeln und kriegst du alle paar Wochen in allen Großstädten mit. Das ist keine Neuigkeit. Neu ist es, dass es mal größer wird. Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass der Helge irgendetwas oder der Manfred so und so, der schon immer die Grünen gewählt hat, sich da beeindrucken lässt. Nö, das geht ihn gar nichts an. Das ist
Also
ja Wurscht.
der Grünwähler ist ja von Haus aus der Sektenmitglied. Den streichen wir mal. Was sind die? Gerade 14% oder so. Aber der SPD-Wähler zum Beispiel, den ich für einen Sozialisten halte, für wirtschaftlich völlig unbeleckt. Aber der ist doch normalerweise, der wird doch als Mitte bezeichnet. Also Grüne sind ja auch Linksextremisten, die verteufeln ja auch den Staat und laufen hinter entsprechenden Bannern hinterher, aber SPDler sind ja eigentlich keine Menschen, die den Staat als solches ablehnen. Das sind ja auch keine Menschen, die Deutschen als solches ablehnen, normalerweise. Also, oder ist nach Schröder tatsächlich die SPD so heftig gewandelt und durchmengt worden, dass die das gut finden? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Doch, ich mir
Ja,
schon.
okay.
Ich kann mir das schon gut vorstellen. Vielleicht erinnerst du dich an den Schulz-Zug. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Als Schulz da war, die Älteren müssen sich noch erinnern, der wollte mal Kanzler werden, dann Außenminister, dann wurde nichts mehr. Aber in der Zeit sind sehr viele Linksakademiker eingetreten, ganz viele junge, erlernte Menschen, die gesagt haben, ja, ich muss in die SPD eintreten, aufgrund dessen, weil Schulz, Entschuldigung,
Schulz.
Schulz, so eine
100%
große,
Schulz damals.
genau, der SED 100% Schulz, der wohl die Leitfigur par excellence sei, und dann kamen viele rein, die eigentlich mit der eigentlichen normalen SPD nicht viel zu tun hatten. Früher war das so bei der SPD, zumindest so kann ich mir das vorstellen. Da war der Akademiker bestimmt, da war der Arbeiter daneben und vielleicht gab es sogar noch mal einen Lehrer und so weiter. Ja, vielleicht sogar zwei mehr. Und mittlerweile sind es nur noch Lehrer und Lehramtsstudenten. Diese Partei ist wirklich durchsetzt und durchsetzt von irgendwelchen Leuten, die akademisch erfolgreich sein wollten und möchten, und aber die eigentlichen Probleme von Arbeitern, von sogar von Hartz-IV-Empfängern, Leuten, die wirklich am untersten Rand sind, die die erreicht die überhaupt gar nicht mehr, seit vielen Jahren nicht mehr. Und von daher ist das auch völlig folgerichtig, dass diese Leute sagen, okay, wenn es solche Schlachten gibt, man kann es nicht anders bezeichnen, auf deutschem Boden, das sagen die, gut, das geht mich ja gar nichts an, ich wohne da überhaupt nicht.
In Essen, ja. Das ist ja, wenn ich nicht irre, ist das sogar die Ecke Guido Reil, oder? Der kommt, das ist doch so ein Reviertyp, der ja von der SPD zur AfD gewechselt ist. Ich glaube, in Essen ist sogar die SPD ziemlich groß und es ist jetzt auch nicht die Bildungsmetropole. Ich kann es wirklich nicht mehr nachvollziehen. Ich mag auch über diese Themen kaum noch sprechen, weil wir haben, also ich weiß gar nicht, was diese Woche alles los war. Wir hatten Schwimmbad, wir hatten Attentat auf dem CSD, wir haben die Großschlacht in Essen. Ich verstehe nicht, ich verstehe die Menschen einfach nicht. Ich komme nicht gegen an, ich begreife es einfach nicht. Lass uns das Thema abhaken.
Ja, es ist ein deprimierendes Thema, aber vielleicht hilft das nächste Thema umso mehr.
Das stimmt. So wie die Deutschen sich zur Schlachtbank führen lassen, es gibt ja auch andere Spezien, die ja den Weg zur Schlachtbank finden. Und dies ist eine der Spezien, über die wir jetzt sprechen werden. Aber da geht es ja gar nicht um die Fleischgewinnungsschlacht, wenn ich das richtig sehe.
Das ist korrekt. Es geht um Irland und um das Klima zu schützen, könnte, konjunktiv ist korrekt, Irland im kommenden Jahr fast 200.000 Kühe töten. Darüber denkt zumindest die Regierung in Dublin nach. Die Idee sei keine endgültige Entscheidung, sondern ein Teil eines Beratungsprozesses. Nun, um das Klima zu retten, sollte man unbedingt Kühe schlachten. Vielleicht eine sehr gute Idee. Aber was mir an der Meldung am meisten gefällt, ist, dass sie so absurd ist. Also, offensichtlich muss man alles tun, um das Klima zu retten, zu schützen und überhaupt, ich meine, das ist ja so ein Langzeitpatient, dieses Klima, ich stelle mir das vor, so ein Riesenpatient, der da so sitzt in so einem Krankenhaus, ich bin ja so mal Pfleger mal gewesen irgendwie, oder muss mal rein, ja, Zimmer 3, oh, da ist der Klima, oh, der Klima, ne, da musst du rein und so, musst du mal pflegen und so, also stelle ich mir das irgendwie vor, aber die Regierung sei fest entschlossen, das ist korrekt, und zwar, Zitat, freiwillig finanziell attraktive Optionen zu bieten, zu denen auch die Diversifizierung gehört. Das bedeutet, dass von 3.000 Euro, also von 3.000 Euro pro Kuh jährlich 200 Millionen Euro bis 2025 ausgeschüttet wird. Und würde ich sagen, das ist doch mal eine gute Idee für eine Kuh, 2.000 Euro. Wie findest du das eigentlich? Und meine Nachfrage an dich, zittern auch schon viele grüne Politiker, die vielleicht möglicherweise ähnlich dran sein könnten, an die Schlachtbank zu kommen.
Es ist absurd. Also diese Ideen sind absurd. Und jetzt mal kurz über das gesamte Irrsinnsbild. In Deutschland sprechen ja auch schon einige, das ist noch nicht Politik, aber man deutet es schon an, auch Katzen kann man nicht vegan ernähren. Also müssten wir eigentlich auch eine Katzenmassenvernichtung anstreben, ja. Einfach weil die nicht gesund sind. Ich weiß doch, das erste Mal, als ich CO2 und Kühe gesehen habe im Zusammenhang, da haben die etwas präsentiert, das tatsächlich jetzt, ich habe es gerade noch mal gegoogelt, das tatsächlich so ein bisschen Mode gemacht hat. Das fand ich damals schon so pervers. Und wenn ich sage, ich finde pervers, was sie da mit den Tieren machen, dann muss ich dabei erwähnen, ich bin gelernter Schlachter. Also ich habe die Dinger umgebracht, haufenweise. Aber
Schwein.
immer mit möglichst wenig Schmerzen. Und dann habe ich im Fernsehen gesehen, die setzen solche Tanks in die Kuh. Die schneiden einfach ein Loch in die Kuh bis in den Darm. Das wird dann vernäht und dann setzen die da solche Tanks ein, damit die Kühe nicht mehr rülpsen und furzen. Das ist sowas von geisteskrank. Ich kann jedem nur empfehlen, sich das nicht anzugucken, aber man findet entsprechende Artikel und Literatur auch, ja, bei Google natürlich. Und dass man jetzt tatsächlich so weit geht und sagt, wir löschen diese Spezies mehr oder weniger aus in unserem Land, oder, also ich verstehe auch nicht mehr, wieso die sich noch als gute sehen. Also wo, was ist da los? Ich bin heute... Das ist das dritte Thema, bei dem ich völlig fassungslos bin. Mir fehlen die Worte.
Es geht um das Klima. Verstehst du das nicht? Ja, und da muss man auch mal hier, ne, und so weiter, mal um ein paar Dinge weiterzugehen, mal ein paar Sachen abzusetzen. Und wenn es um das große Thema Klima geht, dann müssen wir alle zusammenhalten. Und zwar klipp und klar. Das war jetzt Satire, aber real ist es wirklich irre. Also ich meine, du hast gesagt, drei Themen ohne Verstand. Es gibt noch 7 Themen mehr, die wir nicht behandeln könnten. Es ist wirklich, wir leben in einer Clowns-Welt und oder Clowns- und Joker-Welt, also Clowns to the left und Jokers to the right, oh mein. Und das ist irre. Und wenn diese Leute das durchziehen, dann machen die das auch. Und vielleicht ist dann irgendwann auch mal so der Fall, dass man auch mal vielleicht eine Geburtenkontrolle einfügt, weil es könnte ja sein, dass auch so mehr als zwei Kinder auch für das Klima oder gegen das Klima ist. Die ersten Bewegungen gibt es schon bereits. Jetzt sind es nur in Anführungszeichen Kühe und morgen sind es dann Menschen, wobei das ist ja wirklich eine Art von Irrsinn, ja, eine Abspaltung von Moral und Verstand, wobei sie haben beides, glaube ich, nicht, aber im Wesentlichen irre, kannst du das bezeichnen.
Ja, also ich finde, heute verdient der Podcast seinen Namen, wie er es vielleicht noch nie verdient hat. Ja, das, also, da, ich, mir fehlen die Worte. Wem willst du erklären, wir schlachten jetzt 200.000 Kühe ab wegen des Klimas? Dann haben wir es aber geschafft. Ja, morgen ist wieder eine Klimakonferenz. Lass mal den Privatjet nehmen. Genauso sieht's doch aus. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich weiß nicht, wie es bei dir ist, sowieso nichts von der CO2-Geschichte halte, mangels Korrelation. Lange Rede, kurzer Sinn. Was soll denn übrig bleiben von dieser Welt, von der Welt, in der wir leben, wenn wir dann das Klima gerettet haben? Also Autos werden wir nicht mehr haben. Anscheinend keine geilen Lebensmittel, fressen wir nur noch Maden und Insekten. Insgesamt ein eingeschränkter Bewegungsradius, weil ja auch Züge brauchen ja auch Energie. Wir haben keine Felder mehr, außer Solarfelder, aber Grünes wird es dann ohnehin nicht mehr geben. Die Wälder sind Windrädern gewichen. Alles, was im Himmel fliegt, wurde dann bereits geschreddert. Sagt mir, also selbst wenn das alles stimmen würde mit dem Klimawandel, würde ich lieber in dieser Welt sterben, als in der anderen Welt weiterzuleben.
Ja, gesetzt den Fall, dass das korrekt ist, mit diesen ganzen apokalyptischen Vorgehensweisen, die ich auch eher skeptisch sehe, und das mal vorsichtig gesagt, hast du völlig recht, welche Welt soll das noch sein? Da empfehle ich dir das wunderbare Buch von Ulrike Hermann, nein, halt einfach nur Wachstum abschaffen. Ne? Wir müssen zurückgehen, wir hatten das glaube ich in der Folge 7, zurückgehen in das Jahr 2000, nein Quatsch, 1970 oder 65, wie sie gesagt hat, 72 war es korrekt. Nein, da müssen wir zurückgehen und dann ist alles besser. Und ja, das ist genau das, was die Leute sagen, übrigens Leute, die 10 bis 15.000 monatlich verdienen, aus welchen Gründen auch immer, erzählen diesen einfachen, normalen Leuten, die halt mal, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro im Monat zur Verfügung haben, wie es lang geht. Ja, darum geht es. Und darum gibt es überhaupt diese ganzen Degrowth-Bewegung, die irre ist. Darum zieht das ja alles ab. Wir müssen, Stand der Menschen, die das sagen, wir alle müssen einfach weniger konsumieren, müssen uns weniger intelligent geben, weil auch Wachstum könnte ja auch Intelligenz erzeugen, nein, wollen wir auch nicht. Wir müssen einfach auf jeden Fall weniger werden, weniger sein, auf keinen Fall denken, ganz wichtig, nicht denken, auf jeden Fall nicht das, das ist ja ganz schwierig zu denken und dann läuft das auch schon. Diese Leute sind quartalsirre, ohne Quartal,
Die
also
sind.
dreimal im Quartal, also ein Jahr lang.
Ja, also ich kenne Quartal, kommt von Quattro. Kann ich dich auch mal verbessern, nachdem du mir was war das, Rezension oder so reingedrückt hast? Quartal sind 3 Monate und davon gibt es 4. Ansonsten hätten sie 3 vernünftige Monate, obwohl das ja mindestens mal deren Urlaubsperiode ist. Vielleicht benehmen sie sich da ja anders, wissen wir ja nicht. Ja, zu den. Ja, dazu habe ich nichts mehr zu sagen. Ich würde dann zu Europas wichtigsten Mann übergehen, um mal wieder auch ein bisschen. Das war eigentlich eins der lustigen Themen heute. Hat mich jetzt mit am meisten wieder schockiert. Skurril. Aber Europas wichtigster Mann dürfte unterhaltsam sein. Und ja, danach nehme ich dann wüste Beschimpfungen entgegen.
Was ein Wortwitz. Bis dann.
Das weiß der Zuhörer ja nicht. So. Henrik Josef Wüst, geboren 1975, Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen. Dieses unbekannte Licht möchte es jetzt gerne mit Merz aufnehmen, im Kampf um die Kanzlerschaft. Wer ist der Mann? Niemand weiß das. Er ist ein Schatten, nicht wie viele andere, ein Schatten seiner selbst, sondern ein Schatten von Angela Merkel. Er ist der nächste Laschet, ein nichtssagender, verzweifelter, humorloser, steifer, migrationsbefürwortender, sozialistischer CDUler. Er möchte mit Friedrich Merz um die Kanzlerschaft buhlen. Immerhin hat er studiert. Rechtswissenschaften ist sein Gebiet. Allerdings scheint er die Gesetze zur Einwanderung nie gelesen zu haben. Von 2000 bis 2005 arbeitete er für eine Lobbyorganisation und ist damit wie geschaffen, in Merkels Fußstapfen zu treten. Auch Chef eines Zeitungsverlags war er mal. Diese Menschen haben alle eine Karriere, die um die Politik herumkreist oder die Berichterstattung für die Politik macht. Dann werden sie selbst Politiker und nutzen ihre alten Verbindungen, um gut dazustehen. Warum ist Wüst also Europas wichtigster Mann, wenn er doch ein so nichtssagender Niemand ist? Nun, weil ich wirklich froh bin, dass er kandidiert. Mit Friedrich Merz mimt die CDU, eine Alternative zur Alternative von Deutschland zu sein. Alternative für Deutschland natürlich. Aber die CDU ist natürlich auch unter Friedrich Merz eine linksradikale Partei. Sie ist für Umverteilung, inflationäres Geld, unkontrollierte Einwanderung, für Umverteilung, Regeln und Verbote, für Umverteilung, für einen bis ins kleinste regulierten Energiemarkt, für Umverteilung, für Planwirtschaft auch außerhalb des Energiesektors und natürlich für Umverteilung. Das Problem ist, dass so viele Menschen nicht begreifen, dass die CDU links ist. Friedrich Merz hat mal kleine Pascha gesagt. Und die Medien tun deshalb so, als wäre er ein Konservativer. Viele begreifen nicht, dass Friedrich Merz bereits jetzt plant, mit den Grünen zu koalieren. Selbst wenn er das nicht tun sollte, will er mit der SPD koalieren. Die SPD, deren Nancy Faeser derzeit daran arbeitet, jedem Flüchtling nach 3 Jahren einen deutschen Pass zu geben. Das ist nicht konservativ. Wüst wird von mir präferiert, da er nicht mal versucht, den Konservativen zu geben. Er täuscht den Wähler nicht. Er macht die Wahl für das Konservative, für das einzig Konservative, das wir in Deutschland haben, die AfD, leichter als es Merz tut. Und genau diese Zerschlagung innerhalb der CDU, bei der sich jetzt zeigen wird, ob die Basis unter wüsten Beschimpfungen von Friedrich Merz gegen die AfD oder unter wüsten Anschuldigungen von Wüst gegen die AfD regiert werden will. Wir werden sehen, ob die Basis tatsächlich konservativ ist. Oder ob sie doch die Merkel-Zeit so sehr vermisst, dass das Ganze wieder von vorne losgeht. Ich hoffe, Wüst setzt sich durch. Wüst ist ein klares Signal für die AfD. Deutlicher hätte die CDU nicht sagen können, wir wollen nicht mal einen konservativen Anstrich. Und der war schon nur zweitklassige Farbe, die bei den ersten Sonnenstrahlen austrocknet und abblättert. Nun, ein Hoch auf Wüst, Europas wichtigster Mann für diese Woche, der vielleicht in naher Zukunft noch wichtiger werden wird. Ich hoffe es zumindest. Und damit zurück zum Text.
Ja, Josef Goebbels, Josef Wüst ist es geworden. Ich denke, verdient und ich hoffe, dass er sich durchsetzen wird. Wir werden sehen.
Ich bin dafür.
Nun kommen wir zu einem Thema. Ja, ich auch. Nun kommen wir zu einem Thema, das wirklich unterhaltsam ist. Es geht um Germany's Next Top Model und unser gemeinsamer Freund Olli hat mir nahegelegt, Germany's Next Top Model zu sagen. Aber den Spruch bringt man schon seit Staffel 1. Und als Vorbereitung auf diese Sendung hier, vorbereitet wie ich ja immer bin, habe ich mir tatsächlich das Finale angeguckt. Nicht die ganze Folge, die letzten 4 Minuten und da auch nur bis zur Kür, also wahrscheinlich 3 Minuten. Und die waren unerträglich genug. Zunächst mal ist das unfassbar schlecht moderiert. Also es waren 3 Minuten, wo Heidi Klum links eine fette, rechts eine schwarze in der Mitte steht. Weiß nicht, ob die Auswahl so getroffen wird, damit sie im Finale auf der Bühne die bestaussehendste war. Ich meine, gibt ja auch schöne schwarze Frauen, die machen da anscheinend nur nicht mit. Lange Rede, kurzer Sinn. Heidi Klum sah am besten aus und die sieht auch schon nicht mehr so gut aus, was in Ordnung ist, weil sie 2000 Jahre alt ist. Naja, auf jeden Fall steht sie dann neben dir zwei und wiederholt ungefähr, jetzt grob geschätzt, 30 Mal, wer wird Germany's Next Topmodel? Das ist die Moderationsleistung. Dann erwähnt sie noch 2 Mal das Zeitschriftencover, aber nie ohne dazwischen noch 2 Mal, wer wird Germany's Next Topmodel gesagt zu haben. Es ist ganz furchtbar, es ist pure Folter. Weiß gar nicht, wie diese Sendung sich über so viele Staffeln halten konnte, aber vermutlich sind das alles Grünwähler, die das gucken, davon muss man ausgehen. So, ich habe auch die Namen rausgefunden. Die Dicke, die ja mittlerweile auf Twitter rumrollt, nicht umgeht, sondern umrollt, heißt Vivian. Und Vivian hat gewonnen. Jetzt mag der kluge Kopf sagen, der steht natürlich keine große Modelkarriere bevor, was ich aber auch gerade rausgefunden habe, als ich dieses Video schaute, die bekommt 100.000 Euro dafür, dass sie da gewinnt. Und die zweite sah schon besser aus, war aber auch nicht schön, die geht wohl gesamt leer aus, was in Ordnung ist. Ja? The winner takes it all, aber das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Jetzt frage ich mich, warum wählt man die Dicke ins Finale? Also ich weiß nicht, ob du die Viert- und die Fünftplatzierte gesehen hast, die ging auch mal auf Twitter rum, die waren durchaus ansehnlich. Die jetzt nichts, was ich als Modelmaterial sehen würde, ist halt nicht an der Perfektion dran, wie wir es von Models kennen, aber sie waren halt nicht so meilenweit entfernt wie die 3 Finalistinnen.
Ja, die Frage geht wohl an mich. Also, ich meine, erstmal so,
Wen denn sonst?
das ist korrekt, vielen Dank dafür. Ich bin auch da übrigens. Hallo, mein Name ist Julian Mayer und so weiter. Ja, also, ja, ich finde das erstmal sehr folgerichtig, denn die Menschen in Deutschland werden immer dicker. Deswegen ist so völlig klar, dass mal die Dicke als Model ja geführt wird. Von daher keine Überraschung. Überraschend ist es dennoch, dass der Querschnitt vielleicht etwas dicker ist. Aber der Querschnitt in der Gesellschaft in Deutschland, so wie ich das kenne, ist nicht schwarz. Ja, das ist ja wieder überraschend, aber doch der Fall. Und die allerwenigsten sind schwarz, die allermeisten sind weiß. Und das ist etwas, wo ich mir denke, nun, okay, dann ist es wohl ein woker Zeitgeist. Ich glaube, die Einschaltquoten haben im Wesentlichen dazu beigetragen. Ich glaube, das war die erfolgreichste Sendung aller Zeiten. Ich glaube, das war es nicht. Ich glaube, das war die schlechteste Sendung aller Zeiten, was die Einschaltquoten anging. Nun, alles nur folgerichtig, richtig. Frau Klum aus dem Bergischen Land, die eine wirklich große Karriere hinter sich hat, das haben wir nicht vergessen, von einem Kuhdorf bis nach New York und dann diese Karriere zu machen, muss man erstmal anerkennen. Aber übernimmt sich halt maximal. Also ihr bester Coup war, einen jungen Freund zu bekommen. Das ist etwas Hervorragendes. Eben, liebe Grüße gehen raus. Aber ist das wirklich die Tatsache des Modelberufs, dass man dann irgendwelche ja etwas dickeren Menschen oder Zeiten hier reinrollt? Ich denke nicht. Ich habe mal früher kurz, aber immerhin heftig im diesen Beruf gearbeitet, nicht als Model, keine Sorge. Aber ich habe für das Label OD, heißt das, mit zwei H am Ende gearbeitet. Ich habe da ein bisschen Garten gemacht und bin nach Mailand gefahren mit dem Transporter, so Dinge, wie man tut. Und ich erinnere mich an eine Szene, als ich da mit einem der beiden Designer, beide völlig überraschend schwul übrigens, an der Ampel stand und er meinte, so irgendwie, keine Ahnung, dann war damals auch Topmodel, und da war diese Rothaarige, hat irgendwie Platz 3 gemacht, irgendwie die aus Zollkach stammte, aus Unterfranken, und dann meinte er so sinngemäß, nicht nur sinngemäß, sondern ein Zitat: Ja, die Models können gar nicht dünn genug sein. Nun, ich kann mit der Aussage machen, was ich möchte, aber das war wirklich ein Zitat, und jetzt sehen wir halt offensichtlich diese Arten von Models. Es gibt Plus-Size-Models, es gibt alles Mögliche. Am Ende gibt es nur noch Handmodels, weil die Hände sind auch in Ordnung, oder Fußmodels. Also ich bin dafür.
Zunächst mal, der Querschnitt der Gesellschaft wird dicker, das stimmt schon, aber Models sind ja nicht der Querschnitt, ja. Models sind ja immer so dieses Unerreichbare. Natürlich haben wir auch diese Fat-Size-Models. Irgendjemand muss ja auch Klamotten für Fette anziehen, um sie dann für Fette in Kataloge zu bringen, damit Fette sie bestellen. Das muss es ja einfach geben. Kommst du nicht drum rum, aber das sind ja keine Top-Models. Das sind dann einfach die Fetten, wo du einigermaßen die Gesichtszüge erkennen kannst, und die kriegt dann ein Kleid an und so wird die abgelichtet. Ich sag mal, für eine Dicke, sie hat ja auch ein hübsches Gesicht und so, aber sie ist halt immer noch fett. Und Männer früher ja auch, ja. Wir haben ja alle die Calvin Klein Anzeige gesehen, die aktuelle, wo da dieser Fettsack in dieser gelben Garderobe ist, wo der Bauch unten raushängt. Wen soll denn sowas ansprechen? Also da geht ja keiner drauf ein. Models sollen nicht der Querschnitt sein. Models sollen ein unerreichbares Ideal darstellen. Und ich frage mich ehrlich gesagt, weil ich Heidi Klum tatsächlich für eine straighte Person halte. Unter anderem auch, weil ihre Tochter hat sie ja auch nicht fett gemästet, und die drückt sie ja auch, oder die ist ja auch im Modelgeschäft, und der sagt sie ja auch nicht: Stopf dir jetzt mal hier Currywurst Brot weiß 6-mal am Tag in die Fresse, sondern die scheint sie schlank zu halten. Ich weiß gar nicht, ob Heidi Klum das entscheidet oder ob ProSieben das aus Wokeness entscheidet oder wer da sonst noch hinter steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Heidi Klum ist. Das glaube ich nicht.
Das weiß ich nicht, aber da ist ja schwierig, das so zu übermitteln. Aber was ich sagen kann, ist ja tatsächlich dann, was auch Heidi Klum eigentlich ist, nämlich jemand, der halt interessante Dinge von sich gibt oder auch kritikgefügige Dinge macht. Ich erinnere an das Zitat von Roger Willemsen. Ich würde es gerne vorlesen, weil es so schön ist. Es ging um Heidi Klum, völlig überraschend. Zitat: Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt. Über Persönlichkeit und zwar. Und über Persönlichkeit redet, aber sich kaum noch erinnern kann, was das eigentlich ist. Und sie sollte zum Vorschein kommen, wird sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale im Knallchargen-Pathos, das war, glaube ich, das, was du in den letzten 3 Minuten gehört hast und gesehen hast, in einer Pause, in der man das, die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und Wertes von unwerten Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, 6 Sorten Scheiße aus ihr herausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre.
Gut. Ich gehe nicht mit allen konform. Also eine solche Sendung oder auch ein Casting ist ja immer so, dass du Wertes von unwertem Leben trennst. Dem Maße, einer kriegt den Job halt. Das ist, ich glaube, das ist auch okay. Das ist Wettbewerb. Das ist was, das ich befürworte. Ich finde den Artikel trotzdem sehr schön, weil er herrlich formuliert ist. Ein Virtuose der Worte, wie ich finde. Aber ja, tatsächlich, da in den letzten Minuten konnte man bei Heidi Klum die Zahnräder arbeiten hören. Also, wenn ich Moderator einer solchen Sendung bin und da auf der Bühne stehe, muss ich doch zumindest so 6, 7, 8 Worte Text parat haben und nicht immer den Namen der Sendung wiederholen und dann fragen, wer das Ding gewinnt. Das ist ja eine Katastrophe, aber wollen wir zurück zu den Dicken kommen. Die Einschaltquoten sollen unglaublich miserabel gewesen sein. Wie du sagtest, da frage ich mich, kriegen die noch eine Staffel? Und wenn die noch eine Staffel kriegen, sind sie von der Wokeness befreit?
Also, wenn es eine neue Staffel gibt, dann ist es dann wohl die wokeste Staffel aller Zeiten. Es werden nur Transfrauen kommen, und zwar absolut. Alle in Regenbogen fahren und alles wird wunderbar und dann werden die Einschaltquoten nach oben gehen. Ich bin ganz sicher, dass das so läuft.
Davon kann man ausgehen. Gut, mein lieber Julian. Was hast du diese Folge gelernt?
Ich habe gelernt, dass Heidi Klum tatsächlich genauso degeneriert ist wie vor 10 Jahren. Also, dass auch bei ihr offensichtlich kein Lerneffekt stattfindet, dass offenkundig sie halt so das macht, was sie machen möchte und im Wesentlichen keine Ahnung hat, was die einfachen Menschen so für Bedürfnisse haben. Offensichtlich ist das Leben in Deutschland schwarz, ist mir neu, aber ich lerne daraus.
Ja, also das mit dem Schwarzen mich tatsächlich nicht übel. Das Original kommt ja aus den USA und da machte es, glaube ich, jahrelang Tyra Banks, die ich sehr attraktiv finde und die ja auch schwarz ist. Es gibt ja auch sehr schöne schwarze Frauen, meine zum Beispiel. Aber wenn es dann wenig schöne schwarze Frauen gewesen
wäre. Was hast du gelernt von der Folge?
Ich habe in der Episode gelernt, dass wenn man ein wirklich herzensguter Mensch ist, dann schlachtet man 200.000 Kühe nieder.
Ja.
Und da ich schon einige Kühe geschlachtet habe, denke ich, ich bin ziemlich gut und ziemlich nah dran, ein wirklich, wirklich guter Mensch zu sein.
Ich denke, damit können wir arbeiten. Ja.
Ich werde noch ein paar umbringen, keine Sorge. Ich werde jetzt demnächst starten und ja, töten, was ich vor die Flinte bekomme.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, das Ende naht, das Ende ist da. Bleibt wacker, bleibt heiter, bleibt wie ihr seid und bleibt bei den Chronisten des Irrsinns.
Chronisten des Irrsinns.
So geht das.
Boah, das war fast
so. Ja, wie ging das hin?
Ja, irgendwann, eines Tages.
Ja, mach ich gleich.